HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Angela Fitsch.
Er hat richtig Lust drauf gehabt.
Dann habe ich mir gedacht, naja, das kannst du ja mal ausprobieren.
Bin ich schon sehr, sehr angefixt von dem Thema Clubhouse.
Sicher gibt es vor allen Dingen aus deutscher oder europäischer Sicht Datenschutzbedenken. Vor allen Dingen aufgrund der Freigabe der Kontaktdaten.
Mir ist aufgefallen in den ersten Tagen bei Clubhouse, dass man sehr sachlich miteinander reden kann.
Wenn ich mir angucke, welche Nutzer sind da, dann ist da ganz viel aus der Berliner Bubble. Ich finde, das ist ein sehr starker Männerüberschuss.
Für mich ist an Clubhouse das Besondere, dass es nicht unbedingt so selbstdarstellerisch ist wie andere Social-Media-Apps.
Im Moment sieht man da eine Elite, die diese App bevölkert, was aber relativ normal ist, so in den ersten Tagen einer neuen Plattform. Das liegt hier auch daran, dass es diese Einladungspolitik gibt.
Man sitzt irgendwo, sei es im Bett, sei es auf der Couch oder im Büro, egal wo man ist, wie man aussieht, wie man sich fühlt. Man kann halt einfach nur mit der Stimme dabei sein.
Also die Plattform erweckt den Eindruck, dass man zurückgezogen und privat ist. Das, glaube ich, ist auch eine Grundlage des Erfolgs. Allerdings sollte man immer davon ausgehen, dass alles, was man öffentlich sagt, dass es auch veröffentlicht werden könnte.
Clubhouse ist die neue Audio-Plattform, eine App für iPhone-Nutzer. Seit knapp 2 Wochen auch in Deutschland im Netz redet jeder und jede drüber, vor allem deshalb, weil nicht jeder und jede reinkommt. Man muss jemanden kennen, der einen einlädt. Und um einladen zu können, muss man Clubhouse den Zugriff auf das persönliche Telefonbuch gewähren. Wer will das schon? Offenbar viele. Kein Video, kein Chat, nur Gespräche finden dort statt. Eine Art Twitter mit Ton oder wie Anne Will ohne Bild. In den Runden tummeln sich hierzulande viele Politiker. Der eine singt, der andere plaudert über Candy Crush, ein anspruchsloses Spiel, das er während einer Ministerpräsidentenkonferenz gespielt hat. Der Skandal um den thüringischen Landesvater Bodo Ramelow, der die Kanzlerin bei Clubhouse auch noch Merkelchen nannte, nimmt seinen Lauf und wirft die Frage nach geschützten Räumen und der Pressefreiheit auf. In den USA, wo die Audioplattform seit März vergangenen Jahres existiert, geht es mittlerweile um ganz andere Fragen. Wer kontrolliert eigentlich rassistische, homophobe und antisemitische Gesprächsrunden? Bloß nichts verpassen. Der Hype um Clubhouse haben wir den Tag heute überschrieben. Und nehmen Sie jetzt mal mit rein, vorbei am digitalen Türsteher, denn die Kollegin Hadija Haruna, die ist schon drin.
Vergangene Woche Mittwoch habe ich eine Clubhouse-Einladung erhalten. Von einem Kollegen, der mich für einen gemeinsamen Talk dort gewinnen wollte. Kurz zuvor hatte ich nach einem Social-Media-freien Wochenende in meine Twitter-Blase gefragt, warum ich dort überall von Hashtag Clubhouse lese und was das ist. Jetzt bin ich drin, weil ich neugierig war und die Kritik hinten angestellt habe, dass dieser Ort eine Exklusivnummer ist und es dort auch an Datenschutz mangelt. Ich habe die App runtergeladen, mein Profil angelegt mit Namen, Foto und Selbstbeschreibung und ich habe die Themen angeklickt, die mich interessieren. Im Gegensatz zu anderen sozialen Netzwerken kommt diese App sehr schlank daher. Es gibt keine Pinnwand mit Beiträgen von Leuten, denen man folgt und die Startseite ist eine Mischung aus Vorschlägen für Veranstaltungen in Audio-Chat-Räumen. Also alles ohne Bild. Die Räume findet man über eine Suchfunktion und man bekommt Vorschläge gemacht. Wer über andere Dinge sprechen will, muss dafür einen eigenen Raum erstellen und es schaffen, dass die Menschen dorthin kommen. Was zählt, sind ansprechende Veranstaltungstitel wie Platte Macchiato, Musik, Milchschaum, Menschen oder An der Grenze, Europas Flüchtlingspolitik. Wer so einen Raum erstellt, wird automatisch zum Moderator oder Moderatorin und kann andere dazu benennen. Und zur angegebenen Uhrzeit in den Raum geklickt, existieren die Räume dann nur für den Moment, in dem sie passieren. Es geht darum, miteinander ins Gespräch zu kommen. Aufzeichnen ist verboten. Am vergangenen Montag haben 3 Kolleginnen und ich uns als ein Moderationsteam zusammengetan und einen Veranstaltungsraum erstellt. Wir sprachen vor einem Publikum mit 150 Teilnehmenden über Themen, die uns an diesem Tag bei der Arbeit bewegt hatten. Es fühlte sich ein bisschen an wie ein Radiogespräch oder ein Live-Podcast mit Gesprächsgästen. Nur, dass das Publikum auf dem Bildschirm des Handys aus kleinen Kacheln mit Gesichtern zum Draufklicken bestand. Ein paar von ihnen holten wir als Gäste auf unsere virtuelle Bühne, nachdem sie sich gemeldet hatten. Sie kommentierten, sie befragten uns. Und so vergingen knapp 1,5 Stunden. In Summe eine interessante Erfahrung. In einer Zeit, in der wir uns nicht mehr zufällig im Restaurant oder beim Sport über den Weg laufen, gibt es via Clubhouse diese Erfahrung von »Du auch hier lange nicht gesehen«. Denn tatsächlich trifft man dort auf Menschen in Echtzeit. Man sieht, für welche Themen sich Freunde oder Kolleginnen interessieren und in welchen Räumen sie sich tummeln. Und so klickt man sich rein und raus und in Gespräche, die man vielleicht sonst nicht hören würde. Wenig verwunderlich ist es also, dass es Menschen gibt, die gerade viele Stunden auf Clubhouse verbringen.
Innenansichten aus dem Clubhouse. Hunderte Konferenzen finden parallel auf der Plauder-Plattform statt. Die Zugangsbeschränkungen wecken Neugier, Begehrlichkeiten, vor allem aber den Wunsch, dabei zu sein. Thiemen Glatt ist Formatentwickler für digitale Produkte im Hessischen Rundfunk und auch schon drin. Hallo.
Hallo.
Aus Interesse, aus Neugier oder warum?
Aus Interesse, aus Neugier und aus beruflicher Passion, würde ich sagen. Also es ist wirklich ein ganz spannendes Feld, denn es ist die erste soziale Plattform, die sich intensiv mit Audio beschäftigt. Und das ist ein bisschen neu. Und dann ist es für mich spannend aus beruflicher Sicht, aber auch aus privater Sicht und auch als Podcastmacher. Ich mache auch Podcasts und das ist eben eine neue Variante, sich damit auseinanderzusetzen. Und natürlich bin ich da nicht gefeit vor so Hypes. Und Clubhouse ist gerade der größte Hype, den es gibt. Und dann will man da mal reinschauen. Und dann musste ich aber tatsächlich, und das war neu, einen halben Tag arbeiten, um in diese Plattform reinzukommen. Und das kannte ich bisher so noch nicht.
Das heißt, Sie haben gar keine Einladung bekommen?
Ich musste quasi aktiv nach Einladungen fragen. Das heißt, man hat eben in seiner Peer Group bei den Medienschaffenden immer mal wieder nachgefragt, bist du schon drin? Bist du schon drin? Hast du einen Zugang und kannst du mir das weitergeben? Weil man eben permanent gelesen hat bei Twitter, bei Instagram, die berühmten Medienschaffenden, die Journalisten in Berlin, die Politiker, es geht immer los, sie kommen weiter. Und ich wollte dann auch rein und habe dann echt länger nachrecherchiert, bis ich jemanden gefunden habe, der noch eine Einladung übrig hatte. Denn jeder hat ja immer nur eine Einladung, um es weiterzugeben.
Genau. Clubhouse ist so eine Mischung aus virtueller Konferenz und interaktivem Podcast, habe ich gelesen. Die Nutzer können teilnehmen, aber auch eben Räume anlegen, in denen sie dann live mit vielen Menschen gleichzeitig diskutieren können. Man sieht sich nicht, aber man hört sich. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und zwar per virtuellem Handheben kann ich sozusagen zum Speaker werden, zum Sprecher werden. Tolle Idee. Klöckner und Glöckler haben sie gehabt. Wer sind die beiden?
Die hatten nicht die Idee zu Clubhouse, die haben quasi Clubhouse in Deutschland bekannt gemacht. Die
so beiden, ist es richtig.
Genau, die beiden haben einen Podcast, einen Digital-Podcast. Die unterhalten sich einmal die Woche über die digitalen Trends. Ne? Die sind so ein bisschen der Brückenkopf vom Silicon Valley nach Deutschland und gucken, was gerade auf dem App-Markt los ist, was gibt es für Entwicklungen. Und haben Anfang Januar über Clubhouse berichtet in ihrem Podcast. Und dann haben sie gesagt, Mensch, nach der Sendung, wir probieren das mal aus. Wir gehen auf diese App und gucken mal, ob wir es schaffen, von unseren Podcast-Hörern und Hörerinnen, die auf Clubhouse mitzunehmen. Und dann hatten sie ihre erste Panel-Diskussion vor sage und schreibe 12 Leuten. Und dann saßen die da und dachten, das ist ein bisschen unbefriedigend. Und haben sich die Wette ausgedacht, wie schaffen wir es, innerhalb von einer Woche die Zahl zumindest zu verdoppeln. Und einer von den beiden, der kam auf die kluge Idee, eine Telegram-Gruppe aufzumachen. Telegram ist ein Messenger-Dienst, wo man so Gruppen machen kann. Und er hat zu seinen Followern und der Community des Podcasts gesagt, ich habe einen Zugang, ihr könnt in diese Gruppe und ich gebe dann an den nächsten weiter und der gibt es an den nächsten weiter, der reinkommt. Also immer jeder drin ist, gibt seinen Zugang an die nächste Person in dieser Gruppe weiter.
Wie so ein Schneeballsystem.
Wie ein Schneeballsystem, wir kennen es von der Pandemie und heißt, ja.
Eben hat man nochmal, über die bevorzugte Müsli-Sorte geredet und schwupp schon kann man ohne Mühe in einen Politik-Talk mit Herrn Amthor zum Beispiel wechseln. Da kommt man Menschen ganz nahe, denen man im richtigen Leben vielleicht nicht unbedingt nahe kommen will oder vermutlich immer fernbleiben würde. Macht das eigentlich den Reiz aus? Ich höre bei Ihnen schon irgendwie heraus, dass Sie da auch fasziniert von sind.
Man ist ein bisschen fasziniert und die Faszination, die kennt man sogar ein bisschen vom Radio. Denn das Audio schafft immer Distanz zu zerstören. Ne? Früher hat man das Radio mit unter die Dusche genommen, ins Auto, in sehr private Räume. Und jetzt liege ich zu Hause auf der Couch mit einer Jogginghose an und höre Philipp Amthor zu, wie er über Politik redet. Und eine Minute später gehe ich in den Raum und höre Leuten zu, die über meinen Lieblingsfußballverein reden. Und ich schaffe somit eine Nähe zu prominenten Personen. Ich habe 45 Minuten zugehört, wie Sascha Lobo versucht hat, Thomas Gottschalk die App zu erklären. Das war ein Spektakel für sich. Und ich bin in andere Räume und habe eben Leuten über Fußballleidenschaften zugehört. Und man schafft quasi auf Ebene der Prominenz unterwegs zu sein und auch auf Ebene des alltäglichen Lebens. Und das ist wirklich ungewöhnlich und neu.
Klingt aber auch so ein bisschen, als gäbe es da einen Suchtfaktor.
Es gibt einen Suchtfaktor. Die eigentliche und die spannende Frage, die bei so Apps immer sind, ist auch, wie lange dieser Suchtfaktor oder der Hype hält. Und da wäre ich aktuell bei Clubhouse sehr skeptisch. Ich glaube, das ist eben die Mischung aus, es ist neu, man kann es ausprobieren, es ist ein bisschen spielerisch, man ist relativ nah an so prominenten Personen. Und es ist Lockdown. Das heißt, diese Faktoren einer Panel-Diskussion in der realen Welt finden gerade nicht statt. Das heißt, auf der einen Seite wollen die Macher sich irgendwo produzieren und da ist die App super. Und die Leute, die gerne mal abends raus wollen und irgendwo ein Glas Wein trinken, um einer klugen Diskussion zu hören, können das auch nur zu Hause machen. Und ich glaube, dass die Funktion in ihrer technischen Funktion so leicht ist, dass sie von anderen Apps kopiert werden kann. Also ich kann mir vorstellen, dass Twitter das zum Beispiel überträgt oder Facebook, das ist ganz oft so. Und auch, dass wenn der Lockdown einfach vorbei ist, die Leute wieder zu realen Veranstaltungen gehen.
Sie haben gerade ein Stichwort gesagt, Facebook, Twitter. Der Unterschied zu den sozialen Medien wie Facebook und Twitter und Instagram ist, dass hier eben nicht geschrieben wird, keine Fotos, keine Videos gezeigt werden. Was ist sozusagen der Mehrwert für den Nutzer? Sie haben gerade eben beschrieben, dass Sie dieser Diskussion gelauscht haben, wie Philipp Amthor sich erklärt hat. Das hat natürlich auch, wie soll ich sagen, man erlebt möglicherweise einen völlig anderen Menschen, eben nicht den Politiker, sondern einen Menschen, der hinter diesem Politiker steht. Ist das so?
So war es am Anfang, ganz früh. Ne? Wir sind erst in der zweiten Woche Clubhouse und es gibt schon eine riesige Veränderung. Am Anfang hatte man wirklich die Momente, dass dort Leute zum ersten Mal auf einer App sind. Die wissen nicht, egal ob sie prominent, bekannt oder sich mit Technik auskennen, wie das genau funktioniert. Wie funktioniert das Spiel? Wie sind die Spielregeln? Wie verhält man sich? Und so kam es, dass Politiker Dinge gesagt haben, die sie in einer Pressekonferenz mit Sicherheit nicht sagen würden. Und dass sich Leute, die sich eigentlich mit Medien sehr gut auskennen, ein bisschen blöde anstellen. Und dann hat das schon so einen spielerischen Moment einfach. Aber man merkt täglich, wie es professioneller wird und man merkt dadurch auch, dass der Hype einfach so ein bisschen auch verloren geht. Also ich war am Anfang definitiv süchtiger als jetzt.
Ich habe ein neues Wort gelernt in diesem Zusammenhang und zwar FOMO. Das ist die Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen. Ist das so?
Das ist so und das ist ein ganz bekannter Kniff eigentlich. Den gibt es schon länger, gerade in der Medienwelt. Man kennt es zum Beispiel auch von Serien mit Cliffhangern. Das ist immer nur, ich will jemandem sagen, wie es weitergeht. Facebook beispielsweise, die heute größte Plattform, hat auch damit angefangen, künstliche Verknappung, da musste man auch über Einladungen hinein. Und so ist das ein ganz klassischer Kniff, um das Gefühl von Exklusivität zu erzeugen. Und die Frage ist ja immer, wer wäre nicht gerne was Besonderes? Und Clubhouse gibt ja gerade in einer Zeit, in der man gar nicht raus kann und nirgendwo besonders sein kann, die Möglichkeit, so ein bisschen besonders zu sein.
Thiemenglatt, ich danke Ihnen. Jan Böhmermann hat ein Twitter-Tagebuch geschrieben, das den Titel trägt »Gefolgt von niemandem, dem du folgst« 2009 bis 2020. Das ist eine echte Fleißarbeit, denn dieses Buch enthält insgesamt 25.800 Tweets, Replies und Retweets. Und was hat er sich dabei gedacht? Vielleicht, dass Tweets die Aphorismen der Gegenwart sind, das Medium Twitter ein flüchtiges ist. Seine digitale Chronik hält Ereignisse und Diskussionen und Erfahrungen fest, siehe oben, in Buchform. Hier kommen ein paar ungefilterte Informationen fix und fertig, um diskutiert zu werden.
Schalalalala. Anmerkung? Werder Bremen spielt am Abend des 30. Mai 2009 im DFB-Pokalfinale. Das DFB-Pokalsiegerfieber will nicht sinken. Mache seit gestern Abend mein eigenes Rufkonzert. Kurz davor, Sascha Lobo irgendwie doof zu finden. Selbstdarstellung ja, aber bitte nur meine, Herr Lobo. Warte auf erste Unruhen in der BRD, um endlich mal was Sinnvolles zu twittern. Ich gratuliere Michael Jackson und seiner Plattenfirma zu diesem wirtschaftlich erfreulichen Ereignis. Anmerkung: Michael Jackson stirbt im Alter von 50 Jahren an einer Überdosis des Narkosemittels Propofol. Wollte eigentlich nach Dresden fahren, aber ohne UNESCO-Weltkulturerbetitel lieber nicht. Jetzt ist es da bestimmt nicht mehr so schön.
Das war Twitter. Jetzt geht's wieder ins Clubhouse. Sie hören den Tag in H2 Kultur. Gerade in kontaktlosen Pandemiezeiten ist die neue App zum virusfreien Influencer-Hotspot geworden, vor allem des politischen und publizistischen Berlins. Es ist der Sog des großen Rauschens, dem Blogger, Journalisten, Twitter grüßen, aber auch Landesminister und Vizepräsidentinnen des Europäischen Parlaments verfallen. Nicht nur, um sich ihre einsamen Pandemiestunden zu vertreiben, um zu erzählen, welch blöde Spiele sie in Ministerpräsidentenkonferenzen spielen, sondern eben auch, um Politik zu machen. Schließlich steht uns ein Superwahljahr bevor. Wie das geht? Sophie von der Tann sagt es uns.
Beim Lockdown-Lunch spricht SPD-Chefin Saskia Esken darüber, warum Deutschland nicht besser durch die Corona-Krise kommt. Mit Kanzleramtschef Helge Braun und der Staatsministerin für Digitalisierung Dorothee Bär kann man über die Digitalisierungsstrategie der Bundesregierung diskutieren und abends mit Agnes Strack-Zimmermann von der FDP über Startups im Verteidigungsbereich. Politik auf Clubhouse, der neuen Social-Media-App. Jedes Mitglied kann einen Clubraum zu einem Thema starten, wie eine Podiumsdiskussion digital. Man kann zuhören oder spontan mitdiskutieren. Ohne Video, nur Ton. Man sieht nur die kleinen Profilbilder mit ihren Vornamen darunter. Saskia, Doro, Helge, Agnes. Es entsteht mehr Nähe und ein anderer Umgangston als bei Twitter, Facebook und Co., sagt die linken Netzpolitikerin Anke Domscheit-Berg.
Als Politikerin liegt für mich ein besonderer Mehrwert darin, dass offensichtlich dort Debatten weniger polarisierend geführt werden. Dass es also nicht nur darum geht, das Gegenüber niederzumachen und seine Position für falsch zu erklären, sondern mir ist aufgefallen in den ersten Tagen bei Clubhouse, dass man sehr sachlich miteinander reden kann und zwar völlig unabhängig davon, welchen Hintergrund die Menschen haben.
Diese Diskussionskultur schätzt auch die CSU-Politikerin Dorothee Bär. Dass man im Lockdown viel zu Hause sitzt, als Politiker gerade nicht auf Podiumsdiskussionen gehen kann, das sind sicher Gründe, warum die App so beliebt ist bei Politikern, vermutet Bär.
Und zum anderen suchen wir natürlich als Politikerinnen und Politiker auch neue Möglichkeiten, mit den Menschen in Kontakt zu kommen, weil ich sage mal, die klassischen Infostände oder der sogenannte Haustürwahlkampf einfach irgendwo mal klingeln und sagen, hallo, ich bin Ihre Bundestagskandidatin. Ich glaube, das käme jetzt ziemlich schräg. Insofern sind natürlich so virtuelle Stammtische dann auch eine gute Möglichkeit.
Clubhouse als Mittel für digitalen Wahlkampf in Corona-Zeiten, das sieht der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil skeptisch.
Wenn ich mir angucke, welche Nutzer sind da, dann ist da ganz viel aus der Berliner Bubble. Ich finde, dass ein sehr starker Männerüberschuss ist. Aber es ist natürlich von der Technik her sehr spannend und deswegen probiere ich es gerne aus.
Ins Clubhouse kommt man nur mit Einladung. Das soll eine intime Situation erzeugen und den Hype befeuern. Tatsächlich wirken Diskussionen häufig spontan, irgendwie persönlicher. Doch dabei kann man auch schnell ins Fettnäpfchen treten. Denn auch wenn Nutzer die Gespräche aus der App laut Nutzungsbedingungen nicht zitieren und aufzeichnen dürfen, die Nachricht über die Fehltritte des thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow hat sich schnell verbreitet. Er soll die Kanzlerin als Merkelchen bezeichnet haben und zugegeben haben, dass er während der letzten Ministerpräsidentenkonferenz Candy Crush auf dem Handy gespielt hat. Mittlerweile hat er sich für seine Äußerungen entschuldigt. Auch wenn Nutzer es nicht dürfen, der Betreiber der App schneidet die Gespräche mit. Nicht nur das sehen Datenschützer kritisch. Auch, dass User Zugriff auf ihr Telefonbuch geben müssen, wenn sie die Einladungsfunktion nutzen wollen. Es sei vollkommen intransparent, wofür die Daten genutzt werden, sagt die linken Netzpolitikerin Domscheit-Berg. Die amerikanische App sei zwar noch sehr neu.
Das kann man denen aber trotzdem nicht lange durchgehen lassen und dem Recht unterliegen sie von Tag 1. Sie haben Kunden in Europa und damit unterliegen sie der Datenschutzgrundverordnung. Es wird garantiert die ersten Beschwerden geben, dann setzt sich der Prozess in Gang und dann bessern sie sich entweder oder sie kriegen Ärger.
Solange die App diese Defizite im Bereich Datenschutz habe, liege viel Verantwortung bei den Nutzern und Nutzerinnen, sagt Domscheit-Berg und gibt zu, als Politikerin findet sie die Möglichkeiten der App faszinierend, als Netzpolitikerin aber auch sehr problematisch.
Das heißt, zur Idee von Clubhouse gehört eben auch, dass die Gespräche nicht aufgezeichnet und mitgeschnitten werden dürfen, um eine lässige, halbprivate Atmosphäre zu schaffen. Das ging, wie wir gehört haben, für Bodo Ramelow ziemlich nach hinten los, denn 1600 Nutzerinnen hörten ihm dabei zu, wie er eben nachts in einem Clubraum vom Clubhouse, von seinen Handyspielen und vom Merkelchen erzählte. Gefundenes Fressen für den Chefredakteur der Welt, der es für seine journalistische Pflicht hielt, solche Aussagen zu veröffentlichen. Markus Beckedahl ist Chefredakteur von Netzpolitik.org und einer der Vordenker der Digitalkultur in Deutschland. Guten Abend.
Guten Abend.
Ist das grundsätzlich grundrechtlich geschützte Rechtsgut der Pressefreiheit höher zu bewerten als die AGB eines sozialen Netzwerks?
Ja, selbstverständlich. Und Bodo Ramelow hat auch in einem Interview, ich glaube mit der Zeit, nach diesem Fauxpas mitgeteilt, dass ihm durchaus bewusst war, dass er in einem öffentlichen Raum gesprochen hat. Und deswegen dürfen daraus selbstverständlich auch durch die Pressefreiheit gedeckt Journalisten berichten, auch wenn die AGBs das eigentlich verbieten.
Also Clubhouse spricht von geschützten Räumen, in denen der Mitschnitt eben von Gesprächen verboten ist. Aber ist ein digitaler Raum überhaupt noch ein privater und geschützter, wenn 1600 Nutzer und Nutzerinnen zuhören? Wohl kaum.
Ja, nur gefühlt, ne? Weil in der Regel steht man wahrscheinlich alleine mit seinem Handy irgendwo und denkt, das ist ein geschützter Raum, aber das ist genauso vergleichbar, wie wenn man jetzt vor 1600 Menschen in einem Raum sprechen würde oder im Fernsehen. Das ist aber auch den meisten bewusst, aber wir fühlen es halt anders.
Man muss jemanden kennen, der einen einlädt, um reinzukommen, und um einladen zu können, muss man Clubhouse den Zugriff auf das persönliche Telefonbuch gewähren. Also das bedeutet, es werden Kontaktinformationen von Personen weitergegeben, die überhaupt gar keine Teilnehmenden dieses Dienstes sind. Sehen Sie darin einen Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung?
Ja, das ist der eigentliche Skandal an Clubhouse. Das ist eine Praxis, die WhatsApp groß gemacht hat, die nichtsdestotrotz illegal ist. Dadurch, dass Menschen sozusagen motiviert werden für eine weitere Einladungsmöglichkeit, ihr Adressbuch zu teilen, verstoßen die in der Regel gegen Datenschutzgesetze, vor allen Dingen, wenn sie ihr Handy aus kommerziellen Gründen verwenden, wenn sie beispielsweise von ihrer Firma oder ihrer Organisation ein Handy bekommen haben, und vor allen Dingen verschenken sie die mitunter auch geheimen Telefonnummern und Adressen von den Menschen, die in ihrem Telefonbuch stehen, an eine Firma, wo wir genau gar nicht wissen, was passiert damit und werden diese Daten mal weiterverkauft, werden diese Daten mal im Netz stehen. Eigentlich müsste man jede einzelne Person erstmal fragen und die Einwilligung einholen, ob man das Telefonbuch teilen darf. Daran denkt natürlich kaum jemand, weil natürlich im Gehirn setzt dann erstmal sofort die Botschaft ein, oh, ich kann gleich weitere Freunde einladen, deswegen mache ich mir gar keine Gedanken und drücke auf Teilen.
Also wenn man das jetzt mal weiterspinnt, was Sie gerade da ausgeführt haben, dann kommt man sehr schnell darauf, dass dort viele Politiker unterwegs sind, die dann eben auch genau dasselbe tun. Das heißt, man hatte eine wunderbare Bandbreite an Kontaktdaten von, ja, wie sie alle heißen, Amthor, Frau Bär oder wer auch immer.
Ja, ich gehe mal davon aus, dass die Firma Clubhouse in den letzten 2 Wochen vom kompletten politischen Berlin sehr sensible Adress- und Telefondaten erhalten hat. Und wenn die Firma mal pleite gehen sollte, dann kann sie wenigstens aus der Konkursmasse diese ganzen Daten irgendwie an Datenhändler weiterverkaufen, die sie dann wiederum jedem anbieten, der sie kaufen möchte.
Da hätte ich gerne noch mal ein bisschen mehr zu gewusst. Was könnte Clubhouse denn ganz genau damit anstellen? Worin genau bestünde sozusagen der Datenschutz-GAU in den Schattenprofilen, die da erstellt werden?
Naja, indem Clubhouse sich sozusagen das Recht rausnimmt in der spannenden AGB-Formulierung mit diesen Daten, die man ja vermeintlich freiwillig irgendwie hochgibt, alles machen zu können, was man will, kann das Unternehmen selbstverständlich diese Daten auch an Datenhändler verkaufen. In den USA ist das ganz normal und zum Glück relativ gut reguliert, wenn auch nicht überall. Aber das hindert natürlich niemanden daran, bei amerikanischen Adresshändlern dann die sensiblen Adressdaten von Politikern einzukaufen, die dann möglicherweise demnächst über Clubhouse angeboten werden.
Die einfachste Möglichkeit wäre, sich ein zweites Handy anzuschaffen beispielsweise.
Ja, natürlich gibt es Tricks, oder? Ne? Eine sehr digital kompetente Menschen gehen dann hin und tun ihr Adressbuch erstmal backuppen, um sozusagen dann nur eine Telefonnummer hochzuladen. Aber ich gehe mal davon aus, 90% denken gar nicht daran, weil es auch viel zu unbequem ist, diesen Weg zu gehen, der möglich wäre.
Ja, während Nutzer und Nutzerinnen keine Gespräche aufzeichnen dürfen, macht es der Anbieter der Plattform aber schon. Gespräche werden nur vorübergehend und aus Sicherheitsgründen aufgezeichnet, heißt es, um den Standort des Nutzers zu verfolgen unter anderem. Ja, wozu diese Daten verwendet werden, das weiß man auch nicht. Wie problematisch ist das aus Ihrer Sicht?
Ja, da gibt es 2 Ebenen. Die eine Ebene ist, wenn man auf Facebook beispielsweise chattet, kommentiert, argumentiert, in der Regel textliche Nachrichten hinterlässt, dann werden die wahrscheinlich für immer auf Facebook gespeichert. Clubhouse nimmt sich das Recht heraus oder beziehungsweise sagt in ihrer Kommunikation, dass sie für wenige Tage alles speichern würden. Und das kommt natürlich bei vielen Menschen ganz anders an, weil es ist das gesprochene Wort, das ist uns noch nicht so ganz bewusst, dass es eigentlich vom Inhalt vergleichbar ist mit geschriebenem Text, den wir überall reingeben, aber das gesprochene Wort, das ist noch was Heiliges. Deswegen fühlen sich viele sehr unwohl dabei, bei dem Gefühl. Andererseits, naja, man könnte davon ausgehen, dass Clubhouse damit auch in der Lage ist, individuelle Stimmen, biometrische Stimmenprofile von allen Nutzerinnen zu bilden, um sie zum Beispiel automatisiert erkennen zu können, wer wo reingeht, oder auch diese Daten dann hinterher weiterzuverkaufen an andere, die daraus Überwachungsprodukte bauen.
Prima. Wer andere soziale Netzwerke verlinkt, Twitter und Instagram, dessen Followerlisten und Nutzungsverhalten landen eben auch bei Clubhouse, ist das erlaubt eigentlich?
Ja, das sind alles über die Grauzone. Also vor allen Dingen, man sollte halt sich immer bewusst sein, dass wenn man aus kommerziellen Zwecken etwas macht, dann gelten strengere Regeln, als wenn man es als Privatperson macht. Ich persönlich würde meine Twitter-Listen jetzt nicht mit einem Unternehmen teilen. Andere machen das gern, weil dafür kriegt man halt auch Invites und muss nicht unbedingt jedes Mal das Telefonbuch teilen.
Erschwerend kommt natürlich hinzu, dass Clubhouse zurzeit von 9 Angestellten in den Vereinigten Staaten betrieben wird und keine europäische Niederlassung hat. Das dürfte schwierig werden, da jemanden zu belangen.
Ja, das ist, sagen wir mal, eine kleine Herausforderung. Aber wie Anke Domscheit-Berg schon vorher sagte, das sollte jetzt nicht davor schützen, nicht auch belangt zu werden. Die Verbraucherzentrale Bundesverband hat gestern erst eine Strafbewertungserlassungserklärung an das Unternehmen geschickt. Und wir sind mal sehr gespannt, ob das Unternehmen reagieren wird. Es schützt, sollte auch nicht schützen, dass da nur 9 Personen arbeiten, als der Bildersharing-Dienst Instagram an Facebook für über 1 Milliarde verkauft worden, bestand Instagram auch nur aus 11 Personen. Die aber hunderte Millionen Nutzerinnen damals schon hatten.
Das geht ganz fix. Markus Beckedahl haben Sie, vielen Dank. Ein Twitter-Tagebuch ist ein Zeugnis sich verändernder Menschen in einem sich verändernden Medium, in einer sich verändernden Welt. Das schreibt Jan Böhmermann in seinem Buch Gefolgt von niemandem, dem du folgst, Twitter-Tagebuch 2009 bis 2020. Und darin hält er fest, was sich in 11 Jahren verändert hat. Die Unschuld vom Anfang, der wachsende Hass, die politischen und kulturellen Wendepunkte und kaum losgeschickt, bedürfen sie schon wieder diese Tweets der Erläuterung. Das Internet bestimmt die Wirklichkeit, steht aber selbst zurück, wenn es um Wahrheit und Fakten geht. Hier noch ein paar Tweets.
Gut, also es funktioniert. Dann bin ich ab jetzt ein Twitterer. Was für eine Zeitverschwendung. Herzlich willkommen bei Twitter. Hier ist es Brauch, seinem ersten Follower 50 Euro zu überweisen. Also her damit. Frühstück, Zwiebelkuchen, Beilage Coca-Cola, Kakao. TV-Helden 1. Dschungelquote halbiert. Mission accomplished. Anmerkung: Die Einschaltquoten der am Vorabend ausgestrahlten TV-Sendung TV-Helden RTL 2009, an der der Autor mitgewirkt hat, direkt nach dem Dschungelcamp, sind wie erwartet mies. Glauben Sie nicht alles, was im Internet steht. Mein Traum ist es, eines Tages eine müde Nightwash-Nummer zu bringen oder im Quatsch-Comedy-Club zu stehen. Wow, ich habe mir eine Tackerklammer in den linken Zeigefinger geschossen. Aua, aua, was nun? Rausziehen oder so zum Arzt? Der Express ist mein neuester Twitter-Follower. Das belustigt, beängstigt und erregt mich sexuell. Alles gleichzeitig.
Ob man das alles wissen will. Bloß nichts verpassen, der Hype um Clubhouse, der Tag in HR2 Kultur. Wer steckt eigentlich hinter diesem Startup aus dem Silicon Valley? Gegründet wurde es vor knapp 1 Jahr von 2 Stanford-Absolventen, die Karrieren wie aus dem Bilderbuch hinter sich haben. Innerhalb kürzester Zeit verzeichnet die Plattform 2 Millionen User und Userinnen weltweit und wird mittlerweile mit 1 Milliarde US-Dollar bewertet. Wer das Geschäft mit unseren Daten betreibt, berichtet Markus Schuler.
Die beiden Gründer des Silicon Valley Startups reden so gut wie gar nicht mit Journalisten. Die Ex-Google-Mitarbeiter Paul Davison und Rohan Seth äußern sich nur im firmeneigenen Blog. Anfragen via LinkedIn oder via Twitter werden nicht beantwortet. Das passt ganz gut in die Geschäftsidee von Clubhouse, denn Mitschnitte der Unterhaltungen sind nicht erlaubt. Alles Gesagte soll vertraulich bleiben. Die Betreiber sehen die App als privaten Raum, sagt Ellen Hu, Tech-Journalistin beim Wirtschaftsdienst Bloomberg in San Francisco. Und dennoch hat ihrer Darstellung zufolge die App seit vorvergangener Woche mehr als 2 Millionen Mitglieder. Angesichts der Größe kann man annehmen, dass Gespräche natürlich nach außen dringen. Im März ist Clubhouse gestartet. Beitreten darf nur, wer eine Einladung erhält. Schon das hat bis heute den Hype angeheizt. Gemacht wird die App, die es bislang nur für iPhones von Apple gibt, von einem kleinen Entwicklerteam in San Francisco. Den Nutzern gefällt, dass die App sich von anderen Angeboten sehr deutlich unterscheidet. Das Format der App ist anders als viele Social-Media-Angebote. Sie funktioniert nur mit der Stimme und man kann andere Menschen kennenlernen. Vielleicht liegt es ja auch an der Corona-Pandemie, dass plötzlich eine App, die nur mit gesprochenem Wort funktioniert, solch eine Faszination ausübt. Ganz ohne Video. Nichts ist intimer als die menschliche Stimme. Das schafft Nähe, wo es derzeit keine geben darf.
It's not the same thing as a podcast. It's not the same thing as Twitter.
Es ist kein Podcast, es ist nicht wie Twitter, man redet miteinander oder hört jemand zu. Die Gründer haben bislang kaum Interviews gegeben, sie glauben aber an die Kraft der menschlichen Stimme. Sie glauben, dass es natürlicher ist, jemandem zuzuhören, als ein Bild anzustarren. Nicht einmal ein Jahr später wird der Dienst mit gut $1 Milliarde bewertet. 180 Kapitalgeber haben in Clubhouse bislang investiert. Vor wenigen Tagen kündigten ihre Macher an, dass man jetzt auch an einer Android-App arbeitet. In den USA wird vor allem kritisiert, dass die App es einem verbietet, Unterhaltungen nach außen zu tragen. Wenn sich Politiker oder Promis, also Personen des öffentlichen Interesses oder der Zeitgeschichte dort äußern, dann soll das die Öffentlichkeit nicht erfahren. Für Amerikaner ist diese Vorstellung befremdlich. Auch sind in der Vergangenheit immer wieder Diskussionen bei Clubhouse aus dem Ruder gelaufen. Da ist von Antisemitismus und Neonazis die Rede. Clubhouse schneidet zwar die einzelnen Räume mit, doch erst im Nachhinein kann sanktioniert werden, vorausgesetzt jemand beschwert sich. Der Hype und die Faszination des Neuen sind das eine. Was, wenn die Pandemie vorüber ist? Was, wenn Clubhouse nicht mehr neu ist? Bloomberg-Journalistin Hu meint, ich glaube, die Menschen wollen anders kommunizieren, als sie das bislang tun. Apps, die Dinge anders angehen, wird es immer wieder geben. Ob sich Clubhouse halten kann, ist schwer zu sagen. Viele dachten ja auch, Twitter ist für belanglose Äußerungen. Heute ist es so wichtig, dass es eine weitreichende Entscheidung ist, wenn der US-Präsident auf der Plattform gesperrt wird. Es ist alles offen.
Zwei ehemalige Mitarbeiter von Google und Pinterest sind die Gründer von Clubhouse. Wer ihr Unternehmen Alpha Exploration im Netz sucht, was ich mal getan habe, der stößt zunächst auf ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das mehrere Goldminen am Roten Meer betreibt. Gold wert ist dagegen die App Clubhouse, die ihre User vor allem mit zugkräftigen Prominenten lockt. Was in Deutschland Thomas Gottschalk ist, das ist in den Vereinigten Staaten Oprah Winfrey. Markus Schuler ist uns jetzt live aus dem Silicon Valley zugeschaltet. Guten Abend.
Guten Abend nach Frankfurt.
In den USA treiben sich in den Audio-Chat-Rooms der App schon echte Promis herum. Wer und mit welchen Inhalten?
Ja, also zunächst vielleicht hier in den USA fing das mit den Promis eigentlich bekannten Leuten aus dem Silicon Valley an, die in Deutschland kaum einer kennt. Evan Williams, Co-Gründer von Twitter, war dabei, Reddit-Mitgründer Alex Ohanian oder der frühere Y-Combinator-Präsident Sam Altman, alles Namen, die sie natürlich nicht kennen. Dann im Sommer begann zunehmend es auch damit, dass Menschen aus der Unterhaltungsindustrie in die App gekommen sind. Keine C-Klasse-Promis, sondern Leute wie Oprah Winfrey, Ashton Kutcher, Kevin Hart, der Rapper Drake oder die Schauspielerin Tiffany Haddish. Anders als in Deutschland haben die Politiker in den USA Clubhouse offenbar noch nicht für sich entdeckt oder ich habe was mit meiner Recherche falsch gemacht.
Und was machen die da, diese Promis, A-Promis, wie Sie sie gerade dargestellt haben? Über welche Inhalte reden die? Stellen die sich da oder haben die tatsächlich wichtige Themen, jetzt mal unabhängig davon, ob sie über die nächste Müsli-Sorte sprechen oder über die tollen Klamotten? Über was reden die?
Na, da geht es dann vor allem drum, wie irgendwelche Produktionen abgelaufen sind oder wie man über Erfahrungen spricht, wie man glücklicher werden kann. Ich habe bis vor 5 Minuten eine Unterhaltung von Tiffany Haddish, Schauspielerin und Comedian in den USA, zugehört. Und dort ging es um das Abnehmen, wie es wichtig ist, dass es nicht drauf ankommt, immer sein Gewicht halten zu können, sondern sich als Person treu zu bleiben. Also da gibt es wirklich eine komplette Bandbreite und wie schon gesagt, in den vorherigen Beiträgen. Dort geht es um sehr intime Themen, die dann dort diskutiert werden.
Intim gleich platt oder eher nicht?
Zum Teil platt. Ich finde, ein großer Unterschied zu Deutschland ist, dass in Deutschland es sehr viel um politische Themen geht. Da geht es sehr viel um Technologie. In den USA ist es schon längst nicht mehr der Fall. Dort geht es um Unterhaltung. Dort geht es um Themen, die dich und mich betreffen. Und insofern sicherlich ist auch mal das ein oder andere eher etwas plattere Thema dabei. Aber dann wird doch sehr ausufernd zum Teil diskutiert. Und manches hat Unterhaltungswert, manches ist auch langweilig. langweilig und dann drückt man einfach den Verlassen-Button.
Und offensichtlich hat jedes Land so seine Social Media, die es verdient. In den USA ist Clubhouse bereits schon in den, ja, man kann sagen, Empörungs- und auch Hassstrudeln angekommen. Was wurde bekannt und diskutiert?
Naja, zum einen gibt es die Sorge, dass sich Clubhouse zur Arena für die Reden von Neonazis entwickeln könnte. Ich habe mit mehreren Mitgliedern gesprochen, die schon seit Monaten dabei sind und die haben eben Bammel, dass sich Clubhouse ähnlich wie Facebook zur Hassschleuder entwickeln könnte. Außerdem sorgt die App mit der Aufteilung in Räume automatisch für ja, Echokammern. Heißt, die Gefahr ist groß, in der eigenen, vielleicht auch braunen Suppe zu köcheln. Die Geschäftsbedingungen von Clubhouse, nachdem alle Unterhaltungen dort privat sind, die machen die Bekämpfung von Idioten nicht einfacher. Zum anderen kam es in der Vergangenheit und immer wieder zu Vorfällen. So berichtete zum Beispiel im September die Gründerin einer Kinderplattform, Sarah Mausknopf, dass sie Zeuge einer Diskussion auf Clubhouse geworden sei mit dem Tenor, warum es okay sei, Juden zu hassen.
Kann man sagen, das hat auch einen Grund, weil die Firma Alpha Exploration gerade jetzt den Fehler macht, den alle sozialen Medien machen, weil sie sich auf Wachstum konzentriert, nicht aber in die Moderation der Inhalte investiert?
Da ist was dran. Genau dieses Thema ist Clubhouse-Co-Gründer Paul Davison mit seinem vorherigen Startup Highlight bereits auf die Füße gefallen. Die Macher glauben, dass die selbsternannten Moderatoren der einzelnen Räume schon selbst quasi den Hausmeister geben. Problem ist nur, wenn der Hausmeister kein Hausmeister, sondern der Nazi-Blockwart ist, dann hilft es wenig, auf die Nutzerinnen zu vertrauen, was leider auch doof ist. Es gibt keine Funktion, um einzelne Personen direkt sperren zu können. Denen kann man zwar in der Diskussion das Wort entziehen, aber sie aus dem Raum kicken geht eben nicht. Das können nur die Macher der App.
Wohin eine solche Firmenstrategie führt, das haben Twitter und Facebook während der Trump-Jahre ja auch allzu deutlich vorgeführt. Wie sehr bringt Clubhouse jetzt sozusagen die alten Internetgiganten ins Wanken und verändert die Machtstrukturen?
Clubhouse hat derzeit um die 2 Millionen Mitglieder. Zum Vergleich, bei Twitter sind es 330 Millionen, bei Facebook 2,8 Milliarden. Erst in den vergangenen Monaten ist Clubhouse so richtig gewachsen, von 1.500 im März auf jetzt eben 2 Millionen. Jetzt muss man mal abwarten, wie sich der Dienst entwickelt. Ist es bloß ein Hype oder bleibt das Angebot für immer? Gut vorstellbar, dass zum Beispiel so ein Konzern wie Facebook die Geschäftsidee von Clubhouse einfach kopiert und dann in Instagram oder in seinen Messenger einbaut und integriert. Wenn das passiert, könnte es wie Snapchat gehen. Facebook hat damals viele Funktionen von Snapchat kopiert in Instagram eingebaut und das hat das Wachstum von Snapchat stark eingeschränkt.
Da gibt es offenbar keine Patentrechte, was so eine Idee betrifft. Ist Clubhouse denn in den USA vielleicht, Sie haben es gerade angesprochen, wie es sich entwickelt, weiß man natürlich nicht, aber so Ihre Einschätzung würde mich interessieren. Ist das ein vorübergehendes Phänomen einer weltweiten Pandemie, das sich irgendwann selbst erledigt?
Vielleicht, vielleicht auch nicht. Clubhouse ist, was mir auffällt, deutlich diverser als in Deutschland. Dort sind viel mehr Latinos, viel mehr Afroamerikaner unterwegs als in Deutschland. Da ist es wirklich stark auf das Thema Politik und Technologie fokussiert. Ich glaube, in den USA wird das Thema nicht so sehr unter dem Gesichtspunkt Datenschutz diskutiert. Das spielt dort im Moment keine so große Rolle, aber Sie haben es ja auch schon selbst angesprochen, wenn es um die Themen Nazi, Antisemitismus geht, freie Rede. Dort steht Clubhouse unter Druck und wird sehr genau beobachtet.
Marco Schuler live aus dem Silicon Valley. Ich danke Ihnen. Und hier kommen noch ein paar Tweets. Aphorismen der Gegenwart aus dem neuen Buch von Jan Böhmermann, gefolgt von Niemandem, dem du folgst. Twitter-Tagebuch 2009 bis 2020. Übrigens alle Tweets, mehr als 25.000 an der Zahl, wurden nach der Veröffentlichung dieser Chronik bei Twitter gelöscht und der virtuellen Wirklichkeit enthoben.
Probleme mit der Wade sind die einzigen Probleme, vor denen man nicht weglaufen kann. Wenn man sich die Augen zuhält, wird man nicht unsichtbar. Kölner U-Bahn geht in den Untergrund. Anmerkung: Am 3. März 2009 stürzt, ausgelöst durch Bauarbeiten an einem neuen U-Bahn-Tunnel, das Kölner Stadtarchiv ein. Zwei Menschen sterben, unschätzbare Kulturgüter und Zeugnisse der Stadtgeschichte werden dabei zerstört oder beschädigt. Ich hätte mir den heutigen Tag anders vorgestellt. Weniger Amokläufe. Anmerkung: Am 11. März 2009 gegen 9.30 Uhr betritt der 17-jährige Tim K. Die Albertville-Realschule in Winnenden, Baden-Württemberg, und tötet 15 Menschen und anschließend sich selbst. Der Killerspielverbot-Diskussions-Countdown läuft. Sind Killerspiele schuld an der Bundeswehr? Endlich habe ich kapiert, wie dieses Twittern funktioniert. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, warum ich es machen sollte.
Der Tag in HR2 Kultur. Kaum 2 Wochen ist die App Clubhouse auf dem Markt und schon gibt es Krach. Am 20. Januar gab es in den Räumen eine Gesprächsrunde unter dem Titel Lügenpresse. Was ist los im Journalismus? Und an der Diskussion war eine Influencerin beteiligt, die rechte Positionen vertrat. Auch Journalisten debattierten mit, darunter Richard Gutjahr, der in die Runde warf, wenn mal einer gehört habe, dass Eva Herrmann wieder in Deutschland sei, dann solle er ihm, Gutjahr, Bescheid geben. Er habe noch einen Haftbefehl gegen sie. Eva Herrmann, frühere Tagesschausprecherin, ist in den vergangenen Jahren häufig wegen rechtspopulistischer Aussagen in Erscheinung getreten und die Nachricht aus dem geschützten Raum erreichte sie. Der Anwalt von ihr hörte nämlich mit. Die ganze Geschichte erzählt uns Juli Rutsch.
Lügenpresse. Was ist los im Journalismus? Das war der Titel eines Clubhouse-Raumes, der eine heftige Diskussion im Netz nach sich zog. Das Problem? In dem Raum diskutierten nicht nur Journalisten untereinander über ein von ihnen initiiertes Thema, sondern mit der rechten Influencerin Annabel Schunke. Einigen war diese Debatte nicht kritisch genug, denn Schunke schreibt auch für rechte Blogs. Nach dem Talk entfachte eine grundlegende Diskussion darüber, wie viel Raum rechten Influencern auf Clubhouse gegeben werden dürfte. Angereichert wurde die Debatte durch eine Journalistin, die den Audiochat verfolgt hatte. Sie veröffentlichte auf Twitter einen Screenshot. Darauf zu sehen, die Bilder einiger Journalisten, die an dem Gespräch beteiligt waren, mit dem Text: Was ist los im Journalismus, wenn Kollegen mit Annabel Schunke reden, als wäre nichts?
Aber ich meine, man muss auch natürlich immer ein bisschen gucken und differenzieren. Das gehört natürlich schon auch dazu. Jetzt war hier eine rechte Aktivistin in diesem Gespräch anwesend, musste aber dann ja nicht bedeuten, dass sie dann dort unbedingt jetzt sofort die Gesprächshoheit hatte. Vor allem, wenn da dann eben andere erfahrene JournalistInnen drin waren. Das heißt, in diesem Fall finde ich es auch schwer, eine Einschätzung zu treffen.
Sagt Till Eckert vom investigativen Recherchenetzwerk Korrektiv. Er selbst war bei dem Clubhouse-Talk nicht dabei, hat sich aber anschließend mit anwesenden Journalisten darüber ausgetauscht. Wer aber dabei war, ist der bekannte Journalist Richard Gutjahr. Vielen ist er bekannt als der Reporter der ersten Stunde nach dem Terroranschlag in Nizza, den er damals sogar gefilmt hatte. Im Audiotalk auf Clubhouse sprach er über die frühere TV-Moderatorin Eva Herrmann. Sie war nach ihrer Zeit beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen wiederholt durch rechtspopulistische Äußerungen und auch das Verbreiten von Verschwörungstheorien aufgefallen. Gutjahr sagte auf Clubhouse, wer sie sehe, solle ihr sagen, dass er noch einen Haftbefehl gegen sie habe. Das Problem aber, diese Aussage war falsch und das hatte Konsequenzen. Gutjahr hatte keinen Haftbefehl, sondern, Achtung, jetzt kommt ein juristischer Begriff, einen vollstreckbaren Kostenfestsetzungsbeschluss. Und im Clubhouse-Raum hatte zufällig auch Hermanns Anwalt dem Talk gelauscht, mit dem Resultat, dass er einen Widerruf von Gutjahr erzwang. Inzwischen hat Frau Herrmann die Summe von 770 Euro bezahlt und der Fall ist erledigt. Teilnehmer auf Clubhouse müssen sich daran gewöhnen, dass sie nicht in einem geschützten Raum diskutieren, sondern dass ihr Wort später an die breite Öffentlichkeit gelangen kann, eben in schriftlicher Form, etwa auf Twitter. Heftig wird aber auch darüber diskutiert, ob rechte Influencerinnen, wie Schunke auf Clubhouse, einfach Räume initiieren und auch moderieren dürfen. Auch wenn die Titel auf den ersten Blick vielleicht harmlos klingen.
Der war dann betitelt mit Die Lust an der Cancel Culture und ihre Auswirkungen. Und dort ging es dann nach Aussage einiger Zuhörenden darüber, um die Diskussion, ob Geflüchtete Schwule und Lesben aufknöpfen wollen.
Mit anderen Worten, ob Geflüchtete es darauf abgesehen haben, Schwule und Lesben zu Tode zu bringen. Auch von diesem Raum gibt es einen Screenshot auf Twitter, samt Debatte und dem Wunsch, rechte InfluencerInnen zu sperren. Im Fall von Annabel Schunke haben Kritiker das geschafft. Mittlerweile ist sie aber wieder online und aktiv auf Clubhouse. Wer durch die einzelnen Räume wandert, läuft aber nicht nur Gefahr, sich rechtsradikales Gedankengut anzuhören, sondern auch desinformiert zu werden oder gar diskriminiert oder auch beides, sagt Till Eckert von Korrektiv.
Es gab den Fall, dass es in einem Raum, wo es eigentlich um das Thema Liebe und Beziehung gab, also eher sowas Trivialeres, da ein selbsternannter Doktor oder Therapeut aufgetreten ist und der hat dann da eben sehr misogynen, frauenfeindlichen Material von sich gegeben.
Aber auch Querdenker haben die App schon für sich entdeckt. In einem Raum namens Querdenkerfreunde Germany haben sie ihre Verschwörungstheorien untereinander ausgetauscht.
Wer drin ist, kann offenbar ganz viel Mist von sich geben. Der Fall Hermann gegen Gutjahr, das ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie Informationen aus vermeintlich geschützten Räumen von Clubhouse nach außen dringen, aber ein ebenso gutes Beispiel dafür, dass rechtes Gedankengut ungehindert verbreitet werden kann und es vermutlich nur noch eine Frage der Zeit ist, wann Hassreden, Verschwörungstheoretiker und Antisemiten den exklusiven Raum für sich nutzen. Die USA sind uns da schon voraus. Petra Grimm, Professorin für Medienforschung und Kommunikationswissenschaften an der Hochschule der Medien in Stuttgart und Leiterin des Instituts für digitale Ethik. Guten Abend.
Ja, schön. Guten Abend. Grüße Sie.
Die Betreiber von Clubhouse zeichnen die Gespräche aus Sicherheitsgründen auf, haben wir gehört. Offenbar gelangen auch strafrechtliche relevante Inhalte aus den geschützten Räumen in die Öffentlichkeit. Ist diese Kontrolle ausreichend, um diskriminierende Inhalte zu unterbinden?
Nein, ich glaube nicht, aber wir haben damit ja ein grundsätzliches Problem. Also erstmal glaube ich, dass es in diesen sozialen Medien grundsätzlich keinen geschützten Raum gibt. Also das ist ja immer so ein vermeintlicher Gedanke, dass man sich hier privat unterhalten würde, aber es ist ja allenfalls semi-privat oder eigentlich semi-öffentlich. Und ich glaube, wir haben ja momentan ein großes Problem, jetzt nicht in Bezug nur auf Clubhouse, sondern grundsätzlich, was die Regulierung und die Kontrolle von diesen sozialen Medien anbelangt. Und diese Kontrolle ist auch wichtig, weil es sind ja meinungsrelevante Plattformen. Also das, was die Anbieter oft behaupten, wir wären nicht meinungsbildungsrelevante, stimmt also nicht. Und ich habe mir einfach mal überlegt, weil Sie Kontrolle fragen, was könnte man denn wirklich in der Praxis hier auch Sinnvolles tun? Und habe mich auch mit meinem Kollegen ausgetauscht, Professor Keber von der medienjuristischen Seite. Und wir favorisieren eine Idee, die ähnlich eigentlich dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder auch dem privaten Rundfunk ist, die ja Erfahrung damit haben, wie man letztendlich auch Inhalte verbreitet. Und da denke ich, wir bräuchten auch bei diesen Apps und sozialen Medien sowas wie eine Gremienstruktur, also eine, sozusagen eine interne Institution, Gremien, die Vielfalt repräsentieren, die damit auch mitentscheiden können, was denn hier zum Beispiel an Inhalten noch, ich sag's mal, im Bereich des Gesetzeskonformen ist und was nicht. Das wird natürlich in diesen Anbietern gar nicht gefallen, weil das geht ja in das Kerngeschäft hinein. Aber ich finde, das sollte man mal wirklich auch in der politischen Diskussion aufgreifen und sich darüber Gedanken machen, ob das ein probater Weg wäre, um diese Struktur der sozialen Medien zu verändern.
Ist natürlich problematisch, wenn da 10 Millionen User sind und Dinge verbreiten. Das kann ein Gremium möglicherweise gar nicht mehr kontrollieren. Aber für wie groß halten Sie die Gefahr, dass sich beispielsweise rechte Netzwerke oder auch Antisemiten oder was auch immer auch hierzulande bei Clubhouse etablieren könnten?
Also ich sehe die Gefahr schon, weil die rechten Gruppen sind ja sehr gut organisiert in den Medien, gerade also in den neuen Medien. Das gehört ja mit zur sozusagen zu ihrer institutionellen Aufgabe, hier Propaganda verbreiten zu wollen. Und es wird nur eine Frage der Zeit sein, dass sie hier also bestimmte Räume besetzen und dann entsprechend ihre Narrative wieder verbreiten. Und damit stellt sich umso mehr die Frage, wie gehen wir damit um?
Normalerweise übernehmen ja Menschen auch mit Moderationserfahrung Gespräche im öffentlichen Raum. Im Moment gibt es das alles nicht, sondern wenn, dann in der digitalen Welt. Die sind dann auch in der Lage, auf diskriminierende Inhalte zu reagieren. Auf Clubhouse übernehmen das normale, sage ich mal, User und Userinnen, die häufig wenig bis gar keine Ahnung davon haben, wie man damit umgeht, wenn, sagen wir mal, Rechtsextremisten eine Diskussion an sich reißen. Ist ziemlich problematisch, oder?
Ja, die Frage der Qualifizierung von solchen Moderatoren, das kostet, also es ist nicht nur die Qualifizierung, was ja Geld kostet, es ist auch die Quantität. Wie viele Moderatorinnen und Moderatoren beschäftige ich als Unternehmen? Das ist wiederum eine Investition, die möglicherweise überhaupt nicht mit dem Geschäftsmodell synchron geht. Und ich glaube, da ist aber auch dann wieder die Verantwortung dieser Internetplattformen gefordert. Und man muss ja auch einfach bedenken, die kommen natürlich aus einer ganz anderen, mit einem ganz anderen Spirit daher. daher. Die kommen mit der kalifornischen Ideologie daher, in der sie sagen, wir machen erstmal was, technisch setzen das auf. Inwieweit das in irgendeiner Form datensicherheitsmäßig unseren Auffassungen spricht, inwieweit hier Werte wie Privatheit wirklich eingehalten werden, das ist ja überhaupt nicht in deren Geschäftsmodell berücksichtigt.
Bleiben wir noch mal einen Moment dabei. Wir haben in der Sendung gehört, dass Clubhouse schon jetzt einen Wert von $1 Milliarde besitzt. Es geht den Unternehmensbetreibern einzig und allein um Wachstum und um Profit. Warum gibt es eigentlich bislang in sozialen Medien nicht ein öffentlich-rechtliches Modell?
Also das Thema beschäftigt mich ja schon seit über 10 Jahren. Also ich bin ja wirklich der Meinung, es ist unglaublich, dass wir einen so wichtigen Bereich wie jetzt eben den Bereich des Internets völlig dem kommerziellen Sektor überlassen haben. Wir haben das im Bereich des Rundfunks ganz anders gemacht. Da haben wir mit dem Öffentlich-Rechtlichen angefangen und hatten dann Mitte der 80er Jahre den Urknall und die Privaten kamen dazu. Hier haben wir eine ganz andere Situation und der öffentlich-rechtliche Bereich ist hier eigentlich marginalisiert. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch diese Netzwerkeffekte. Also die Frage, würden dann wirklich Menschen in ein alternatives Facebook reingehen, das einen solchen öffentlichen Charakter hat? Ich bin da noch immer in Gedankenvisionen an Frank Schirmacher, der mal bei uns zu Gast war und auch diesen Traum hatte. Und ich würde sagen, wir sollen ihn nicht ganz aufgeben. Aber auf dem Weg dorthin wäre so eine Idee einer Gremienaufsicht in den Plattformen etwas, was man natürlich per Gesetz auch regeln müsste, vielleicht ein ganz probater Weg.
Digitalisierung hat natürlich auch Auswirkungen auf die Demokratie. Ihr jüngstes Buch beschäftigt sich genau mit diesem Themenfeld. Die zunehmende Meinungsmacht von Google, Facebook, Twitter und Co. wirken sich auf das Demokratieverständnis der Bevölkerung aus. Könnte das auch die Folge von Clubhouse sein?
Wenn Clubhouse arriviert und weiter relevant ist, natürlich sind sie dann auch in diesem Spiel mit drin. Und wir wissen ja jetzt mittlerweile, dass sich im Grunde genommen das Problem so darstellt, dass jeder sich seinen eigenen Kanal sucht, seine eigenen Medien und auch seine eigene Wahrheit. Das führt ganz klar zu Verunsicherung und letztendlich auch zu der Frage, und wir haben genügend Studien darüber, inwieweit sind Qualitätsmedien auch noch glaubwürdig? Das verschwimmt alles zu einem Einheitsbrei. Inwieweit ist auch Demokratie noch sozusagen vertrauenswürdig? Wir haben ja ganz starke Irritationsmomente, nicht in allen Bevölkerungsbereichen, aber in doch auch sehr einschlägigen Bevölkerungsbereichen. Und ich glaube, wir sollten hier uns schon darüber Gedanken machen, dass der Wert der Wahrhaftigkeit, also die Suche nach Wahrheit, sehr wichtig ist und wir halt auch Medien brauchen, die uns diese Sicherheit geben. Und in diesem Zusammenhang vielleicht noch mal kurz was zu Clubhouse. Ich finde es schon problematisch, wenn Politiker heute diese App so favorisieren, weil sie sind ja letztendlich auch sie haben eine Vorbildfunktion. Und wenn diese App wie Clubhouse, die nun nicht eigentlich werteorientiert ist, die auch kein Ethics by Design, das heißt also Ethik schon in der Entstehung mit berücksichtigt, sei es in Bezug auf Datensicherheit, sei es in Bezug auf Impressum und so weiter und so fort, dann habe ich da eigentlich gar kein Verständnis dafür.
Kann ich nachvollziehen. Internet braucht Ethik. Das haben Sie, glaube ich, auch mal gesagt. Wie muss die aussehen? Von welchen ethischen Werten sprechen wir da eigentlich?
Also ich glaube, es geht, wenn man mal so eine Topografie der Werte zur Digitalisierung sich vorstellt, vor allen Dingen darum, dass wir unsere auch Grundwerte, im Übrigen auch Werte, die Universalgültigkeit haben, dass wir diese sozusagen auch in unseren Produkten, mit denen wir zu tun haben, letztendlich implementieren. Das ist der eine Bereich. Der zweite Bereich ist für mich auch die Frage der Haltung seitens der Nutzerinnen und Nutzer. Darum habe ich das gerade vorhin in Bezug auf die Politiker gesagt. Es geht schon darum, dass man sich immer wieder auch Gedanken macht, warum nutzt man bestimmte Angebote, wie nutzt man die? Und wenn ich jetzt, also ich habe gesagt, ich kann mir Clubhouse gar nicht runterladen, weil...
Sie noch nicht eingeladen worden sind wahrscheinlich.
Nein, nicht nur das, sondern weil ich einfach auch, wenn ich eingeladen worden wäre, das Problem habe, wenn ich jetzt nicht gerade ein Dummy-iPhone nutzen würde, was auch noch die Frage der Exklusivität, die ich ja auch noch hier problematisch finde, also so ein elitärer Anspruch, der sich dahinter verbirgt und andere ausschließt. Ich will nicht, dass meine Freunde hier übers Adressbuch erfasst werden. Also das ist sozusagen eine Haltung, die ich als Nutzerin habe und die würde ich mir von vielen anderen auch wünschen, weil ich bin wahrscheinlich jetzt auch schon in irgendwelchen sozusagen datenmäßig bei Clubhouse.
Vermutlich
erfasst.
Wird das so sein. Professor, wir müssen leider Schluss ändern. Machen.
Ja, gut.
Ich danke Ihnen herzlich, Professor Petra Grimm. Haben Sie herzlichen Dank. Bloß dabei sein, der Hype um Clubhouse. Das war der Tag. Mein Name ist Angela Fitsch. Ihnen einen entspannten Abend. Vielleicht sind Sie ja schon drin.